Schön, dass so viele da sind. Auch einen herzlichen Gruß von mir an die Gäste. Schön, dass ihr da seid. Wann bist du in deinem Leben das allererste Mal mit der Bibel, mit dem Wort Gottes in Kontakt gekommen? Kannst du dich an das erste Mal noch erinnern? Ein paar Nicken, ja. Jawohl, vor 60 Jahren. So lange ist bei mir noch nicht her. Ich weiß nicht, wann das bei mir war, aber ich weiß, was es für eine Auswirkung gehabt hat. Als kleiner Junge, wir hatten einen Bauernhof und nebst dem Bauernhof war ein Austragshaus, wie das die Allgäuer Höfe so haben. Und das Austragshaus, das ist alleine gestanden oder leer gestanden und dort in dem Haus war ich halt neugierig und habe geschaut, was gibt's da alles und so weiter. Und dann war da ein Schrank und in dem Schrank drin habe ich ein Buch gefunden. Und ich habe das Buch rausgenommen und dachte, oh, ein Buch. Und ich konnte gerade so lesen. Und ich habe das Buch aufgeschlagen, obwohl es so dick war. Das ist normalerweise, habe ich Angst gehabt vor dicken Büchern. Habe ich es aufgeschlagen und denke mir, boah, ist das klein geschrieben. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und die ersten Worte, die ich gelesen habe, waren: Im Anfang schuf Gott. Ich habe das Buch zugemacht, es reingelegt und bin davongelaufen. Ich habe so eine Furcht bekommen vor dem, was in diesem Buch gestanden ist. Im Anfang schuf Gott. Und ich wurde als kleiner Junge von Gott selber mit seinem Wort konfrontiert. Und es hat noch viele Jahre gebraucht, bis ich mein Leben an Jesus übergeben habe. Und da dazwischen sind viele Auf und Abs gewesen. Und erst als ich ganz tief unten war, das war Weihnachten 97, als ich ihm sagen habe müssen, ich kann nichts mehr verlieren, Herr, hier bin ich, hat er mein Leben genommen und hat mir ein völlig neues Leben gegeben. Und er hat mir Dinge gezeigt, die ich mir nie erträumen hätte lassen, dass man mit Gott versöhnt sein kann, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es ein Leben in der Herrlichkeit gibt und dass man ein Kind Gottes werden kann. Überwältigend groß. Und dieses Wunder ist in meinem Leben passiert und das Wunder ist in vielen von euren Leben passiert. Und es tut gut, immer wieder zurückzudenken, mit welcher Gnade dir Gott begegnet ist. Und heute soll das Thema heißen: Die Kinder Gottes. Sei dir deine Berufung bewusst, ein Kind Gottes zu sein. Sei dir deiner Berufung bewusst. Ich habe ziemlich gerungen über diesen Text. Wir werden nur über zwei Verse unterhalten. Im Vorfeld ist mir aber wichtig worden, was auch Paulus hier sagt. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ihr werdet sehen, bei all dem, was wir uns jetzt anschauen, da ist weit Luft nach oben. Da gibt's noch viel mehr zu entdecken und auch zu erkennen. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du daraufhin dieses Ziel vor Augen hast, dass du hinjagst drauf. Auf Jesus hin. Auf das Ziel, das er für dich gesteckt hat. Auf dein wirkliches Zuhause. Ich möchte dir Mut machen, das vor Augen zu haben, im Alltag vor Augen zu haben. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Deine Gnade, Herr, ist groß über mir. Hab das vor Augen und hab das vor allem im Herzen. Seine Gnade ist groß über dir. Unser Text, 1. Petrus, Kapitel 2, wenn man gemeinsam aufschlagert. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Da heißt es, ihr aber, er spricht die Gemeinde an, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Seid ihr deiner Berufung bewusst? Wenn ihr den Petrusbrief lest, dann ist das hier so ein Punkt, wo er hochhebt, nachdem er die Gnadengaben Gottes dir zeigt, nachdem er dir zeigt, dass er dich als einen lebendigen Stein in seine Gemeinde einbauen möchte. Er zeigt dir, was für einen Wert Gott bereit war, für dich zu bezahlen. Nicht Silber und Gold, das man sich irgendwo leihen könnte oder anhäufen könnte, sondern das kostbare Blut seines Sohnes. Unglaublich kostbar. Und mir in den Psalmen heißt es, zu kostbar ist der Preis, der zu bezahlen wäre für die Seele eines Menschen. Frei übersetzt gerade. Der Preis ist zu hoch und zu kostbar. Und das ist der Preis, den er für seine Gemeinde bezahlt hat, der Preis, den er für dich bezahlt hat. Im Lukas-Evangelium sehen wir eine Begebenheit, der Herr Jesus kommt in ein Dorf rein und in dem Dorf lehnen ihn die Menschen ab. Und Johannes und Jakobus sagen, Herr, sollen wir reden, dass Feuer vom Himmel fällt und dieses Volk, dieses Dorf verzehrt? Und Jesus dreht sich um und sagt zu ihnen, wisst ihr denn nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Boah, das ist durch und durch gegangen. Wie oft sind wir entrüstet und wie oft mag's mit Recht sein, dass wir zornig sind. Und wir fangen an, Feuer vom Himmel regnen zu lassen. Und der Herr sagt dir im Stillen, weißt du nicht, welches Geisteskind du bist? Aber letzte Woche haben wir gehört, mein ist die Rache, ich will vergelten. Wenn du dich selber rächst, nimmst du Gott etwas weg. Bedenke das, weil er sagt, sein ist die Rache, ich will vergelten. Weißt du nicht, welches Geisteskind du bist? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr aber seid, was ist damit gemeint? Alle Kinder sind hier angesprochen. Ein auserwähltes Geschlecht, von Gott auserwählt. Nicht, weil irgendwas Besonderes an dir wäre oder irgendwas Liebenswertes oder irgendetwas, was du vor Gott vorweisen könntest. Nein, in seiner Barmherzigkeit hat er sich dir zugewandt, in seiner Barmherzigkeit. Schlagen wir mal auf den Epheserbrief, Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Willen, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Sein großes Erbarmen war es dir gegenüber. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wie kommt ein Mensch in die Familie Gottes? Du bist ein Geschöpf Gottes, aber du bist deswegen noch nicht in der Familie Gottes. Wie kommt nun ein Mensch in die Familie Gottes? Wir sind wieder im Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 23. Da heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Durch eine Wiedergeburt. In deinem Leben muss etwas generell Neues entstehen. Etwas generell Neues. Gott macht keine Sanierung, sondern er macht einen Neubau. Gott macht einen Neubau. Johannes 1. Da heißt es, wann beginnt der Herr Jesus mit diesem Neubau? Johannes 1, Vers 12. Hier wird beschrieben, im Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und das Wort kam auf die Erde. Und dann geht es darum, dass er in sein Eigentum kommt. Und dann heißt es hier in Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. In den Gleichnissen erzählt Jesus immer wieder davon, zum Beispiel im Gleichnis von dem Weinberg, dass selbst wenn er kommt, dass sie ihn nicht aufnehmen werden, sondern dass sie den Sohn sogar töten werden. Die Weingärtner, ein Bild hier für Israel und aber auch für die Welt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann kommt der nächste Vers und da ist ein Aber versteckt. Da heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wie funktioniert das? Diese Frage stellte Nikodemus nachts dem Herrn Jesus. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Weil wir sehen, es geht um eine neue Schöpfung. Ein Kind Gottes ist eine neue Schöpfung. Aber wie kommt es zu dieser neuen Schöpfung? Johannes 3. Warum rolle ich das so auf? Es ist wichtig zu wissen, was mit deinem Leben passiert ist oder was in deinem Leben passieren muss, wenn du diesen Dingen noch fernstehst. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott dich in eine besondere Situation oder in einen besonderen Status erhoben, wo dich niemand mehr rausreißen kann. Wenn du nun nicht von Neuem geboren bist, dann bist du unter dem Gericht Gottes. Und das Ende davon ist der Tod, und zwar der zweite Tod, wo du im Feuersee landen wirst. So sagt es uns die Bibel. Es ist wichtig zu verstehen, dass du von Neuem geboren sein musst. Dann bist du ein Kind des lebendigen Gottes. Vorher bist du ein Geschöpf Gottes, aber nicht ein Kind Gottes. Johannes 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann kommt die Frage, wie kann das sein? Ich kann doch nicht wieder in den Leib meiner Mutter gehen. Jesus spricht, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich Gottes, in das Reich Gottes nicht eingehen. Wasser und Geist, Wasser, das Wort Gottes. Und der Geist Gottes. Wundere dich nicht, Vers 6 noch, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also, eine Frau wird schwanger und erwartet ein Baby. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Hier geht es um ein fleischliches Leben. Ein neuer Mensch kommt zur Welt und die Freude ist groß und mit Recht ist sie groß, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Und ähnlich ist es mit dem geistlichen Leben. Und hier sagt der Herr Jesus, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Vers 6. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Es muss so sein. Nikodemus, Vers 9, fragt, wie kann das geschehen? Wie geschieht dieses? Und der Herr Jesus bringt im Vers 14 eine Geschichte. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch den Glauben, durch das Vertrauen, dadurch, dass du Gott beim Wort nimmst und ihm dein Leben gibst, auf Jesus blickst. Die Geschichte, von der der Herr Jesus erzählt, ist eine Begebenheit in der Wüste. Das Volk Gottes hat aufbegehrt, also Israel, wo sie durch die Wüste gewandert sind, war ungehorsam gegen Gott. Und dann stellt euch dieses Bild vor. Zwischen euren Stühlen sind Giftschlangen. Uah. Grausam. Und diese Schlangen, wenn sie beißen, bewirken, dass der Mensch mit Sicherheit stirbt. Feurige Schlangen, so wird's beschrieben. Die Schlange und das Gift, was in ihr ist, und dieser Biss, ein Bild für die Sünde, das, was im Menschen steckt, der Herr Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen diese bösen Dinge. Die verderben den Menschen. Du brauchst von Grund auf eine Rettung. Und dann erzählt er die Geschichte weiter. Nikodemus kannte die Geschichte. Und er sagt, weißt du, was Mose getan hat? Ja, er hat von Gott den Auftrag bekommen, einen Pflock zu nehmen, eine eiserne Schlange, um den Pflock zu winden und inmitten des Lagers, bumm, aufzustellen. Und jetzt, wenn einer gebissen wird von der Schlange, und die Schlangen hat Gott nicht weggenommen, obwohl das Volk darum gebeten hat, dass Gott doch diese Plage nimmt, er hat sie nicht genommen. Und jemand wurde gebissen, ist er zum Arzt gerannt, er hat es nicht geschafft, er ist gestorben, hat er sich erinnert. Gott hat Mose gesagt, wir sollen auf die Schlange schauen. Da war der Blick auf die Schlange und er blieb unversehrt. Was war der Blick auf die Schlange? Es war ein Vertrauen auf das Wort Gottes, das ihn gerettet hat. Und so ist der Glaube der Schlüssel. Und nicht der Glaube an irgendwas, sondern das Vertrauen auf den Sohn Gottes. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das hat er dem Nikodemus gesagt, einem Gelehrten. Und er hat verstanden, ich brauche dieses neue Leben aus Gott. Später sehen wir, dass Nikodemus dabei war, als er mit Josef von Arimathea den Herrn Jesus ins Grab gelegt hat. Nikodemus hat geglaubt. Glaubst du? Worauf kommt es also an? Galater 5, Vers 15. Wenn wir gemeinsam aufschlagen. Nee, das ist nicht 5,15. Naja. Jetzt hat Galater 6, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Beschneidung noch Unbeschnittenheit. Was heißt das? Aus eigenen Kräften, durch eigene Werke versuchen vor Gott gerecht zu werden. Es gilt nichts, weil es nicht ausreichen wird. Sondern eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung kannst du selber nicht schaffen. Die schafft Gott selber. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wie kommt man in Christus rein? Ist jetzt die nächste Frage. Wie komme ich rein? Durch den Glauben. Durch das Vertrauen. Und wenn wir unser Leben ihm hingeben im Vertrauen, dann ist es so, wie der Römerbrief sagt, dass wir in ihn eingetaucht sind. Völlig eins sind mit ihm. Robert hat letzte Woche dieses Bild mit der Schale uns zeigt. In Christus heißt in ihm eingetaucht sein. Bist du oberhalb oder außerhalb oder irgendwo anders, du bist keine neue Schöpfung. Nur in Christus. Und in Christus, um wieder auf unseren Text weiterzukommen, heißt es, seid ihr ein auserwähltes Geschlecht. Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. In Christus. Ein auserwähltes Geschlecht. Dann heißt es hier, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ja, warte mal. Puh, ich habe gar nicht studiert und ich habe gar keine Einsegnung bekommen oder sowas. Wer ist ein königliches Priestertum? Was sagt die Bibel? Es sind die Kinder Gottes. Wir haben im Johannesevangelium gelesen, einfach um das Verständnis zu haben. Kapitel 1, Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, keinerlei äußerlichen Handlungen oder Geburt folgen, also im Sinne von meine Eltern waren Christen und ich bin Christ, keine Riten, im Wille des Mannes und so weiter, die dich dazu gemacht haben, sondern die aus Gott geboren sind, Kinder des lebendigen Gottes. Ein königliches Priestertum. Was macht denn ein Priester? Was macht ein Priester? Wir können einfach hier mal in den Priester im Neuen Testament schauen. 1. Petrus Kapitel 1, wir bleiben im Petrusbrief, da heißt es, Kapitel 2, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, Kapitel 2, Vers 5 weg. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir bringen geistliche Opfer dar. Wir fangen hier nicht an, Tiere zum Schlachten oder dergleichen, sondern unsere Opfer sind geistliche Opfer, die wir durch Christus in seiner Kraft dem Vater geben. Das kann ausschauen, indem in erster Linie mal, indem wir unsere Leiber hingeben. Die Antwort auf die Tat des Herrn Jesus dort am Kreuz, die Antwort, die du geben kannst, ist schlichtweg Hingabe. Dein Leben hinzugeben. Alles andere wäre zu gering. Hingabe. Von nun an lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Hingabe. Das ist die einzig passende Antwort auf das, was der Herr Jesus am Kreuz getan hat. Römer 12, die ersten zwei Verse. Robert hat eine Predigtreihe über Römer 12 gemacht. Der Beginn ist Hingabe. Als ein lebendiges Opfer, nicht als ein totes Opfer. Israel durfte kein Aas opfern. Aas, das ist ein Tier, das schon länger tot ist. Und dass man dann, naja, wäre ja praktisch gewesen, das ist ja eh schon tot, oder? Kann man dann geben. Nein, es mussten lebendige Opfer sein. Lebendige Opfer. Und so, er hat uns ein Leben gegeben, er hat uns ein neues Leben gegeben. So darf dieses, was du ihm opferst, auch lebendig sein. Es soll lebendig sein. Dein Leben in der Hingabe. Opfer des Lobes. Gott zu loben. Sei es jetzt, heute im Gottesdienst. Die ganze Welt verachtet den Schöpfer von Himmel und Erde. Wie viel mehr sollen wir als Kinder Gottes ihn loben, ihm das darbringen, das ihm gebührt? Und die Worte, die reichen ja gar nicht aus, was wir sagen könnten. Wie herrlich seine Werke sind. Wie herrlich seine Gnade ist, die er über dir walten lässt. Lass dir Mut machen. Lass dir Mut machen dazu. Freu dich vorm Herrn. Und abermals sage ich, freuet euch, sagt Paulus im Philipperbrief. Du hast allen Grund, dich zu freuen. Du hast wirklich Grund, dich zu freuen. Nur muss uns das bewusst sein. Wir müssen darüber nachdenken. Wenn wir die Bibel zugeschlagen lassen und nicht in der Gemeinschaft mit ihm sind, dann werden wir wenig Freude haben. Dann werden wir vielleicht aus der Dose leben. Aus der Dose, Internet oder was weiß ich. Und denkst, ah super, hört sich toll an. Du wirst dir die Leute raussuchen, die toll reden können, wirst dir aber nicht das raussuchen, das vielleicht manchmal ein bisschen bitter schmeckt. Lieber süß, oder? So eine schöne Schokolade oder mal so ein Schnitzel. Aber nicht Dinge, die vielleicht bitter sein könnten, aber so manche Medizin ist bitter. Okay. Lass dir Mut machen. Lass dich. Du hast wirklich allen Grund, fröhlich zu sein. Und darum ruft Gott seine Gemeinde auf, dass sie fröhlich sein sollen. Fröhlich vor den Herrn treten sollen. Psalm 100 zum Beispiel. Hebräer 13, Vers 15 und 16 heißt es, Opfer des Lobes sollen wir darbringen. Wir sollen Wohltun einander mitteilen, wie das auch hier in der Gemeinde immer wieder auch die Geschwister untereinander tun. Wie ist es schön, sowas zum Sehen, weil man es in der Welt wenig sieht. Wohltun einander mitteilen, Gott zu loben, gemeinsam. Brüder, die mal zusammenstehen und sagen, komm, lass uns doch einfach danken. Lass uns den Herrn loben. Brüder, Schwestern, lass dir Mut machen, weil es dein Herz verändert, weil es deine Blickrichtung ausrichtet auf den Herrn. Auch in Leid und Schmerzen. Ich weiß, ich war vor 2016 war das im Krankenhaus und wusste nicht, was kommen wird. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht und ich habe ein kleines Büchle gehabt, das hat geheißen Dankbarkeit. Da ist nicht viel dran gestanden, da ist ein Vers dran gestanden und dann so eine Seite, wo du Dankbarkeit, wofür du dankbar bist, aufschreiben kannst. Und damals in der Zeit, als ich nicht wusste, wie soll es mit der Familie weitergehen, werde ich meine Frau wiedersehen oder nicht? Vielleicht habe ich mir zu viel Gedanken gemacht, kann ja sein, keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht. Habe ich das Büßle in die Hand genommen und ich habe noch nie so viel Dankbarkeit aufgeschrieben wie in dieser Nacht dort im Krankenhaus. Weil Gott mich ausbremst hat und mir den Blick auf ihn geschenkt hat. Zu verstehen, in welche Lage er dich gelegt hat. Zu verstehen, Herr, du hast aus mir ein Kind des lebendigen Gottes gemacht. Und dich will ich loben und deinen Namen will ich ehren. Danke für die Vergebung. Du weißt, was für ein Mensch ich war. Du weißt um die Dinge, Herr, die dir so zuwider waren, die ich aber mit großer Leidenschaft getan habe. Boah, Dankbarkeit. Lass dir Mut machen, ein königliches Priestertum zu sein und es auch zu leben. Es zu leben. Daraus wird Segen entstehen. Ein Königreich von Priestern wollte Gott haben. 2. Mose 19, Vers 6. Hat er zu Israel gesprochen, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, die Gott loben und ehren. Und er hat sich ein Königreich von Priestern gebildet aus seinen Kindern heute in der Gemeinde, von neuem geborenen Menschen, die Gott von Herzen lieb haben. Ein heiliges Volk, heißt es hier. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Von Gott abgesondert, geheiligt, etwas auf eine besondere Seite gestellt zum haben. Besonders. Nicht mehr im Allen Möglichen drin, sondern gesondert, geheiligt, auf einen besonderen Platz gestellt. Ein heiliges Volk. Ja, wenn wir ein Volk sind und wenn wir ein heiliges Volk sind, wo ist denn dein Zuhause? In Untertingau? Ja, okay, da wohne ich jetzt gerade. Wo ist dein eigentliches Zuhause? Wo ist dein Zuhause? Also wenn ich spazieren gehe um den Ort rum, das ist so eine Anhöhe, kann man außen rumlaufen, dann richte ich meinen Blick immer, ist mir aufgefallen erst später, aber das mache ich, ich schaue immer, das müsste das Haus sein, da wo ich wohne. Und wie viel mehr sollten die Kinder Gottes immer den Blick haben nach dem, da wohne ich. Wo ist das Zuhause von dem Volk Gottes? Wo ist dein Zuhause, wenn du ein Kind Gottes bist? Wo ist dein Zuhause? Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Dann guck doch dahin, wo dein Zuhause ist. Hebt eure Häupter empor. Trachtet nach dem, was droben ist. Ich habe schon so oft erzählt, mittlerweile weiß die Gemeinde, wo wir zu Hause die Süßigkeiten versteckt haben. Na, oben in der Klappe, trachtet nach dem, was oben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Was gut vorm Herrn ist, was dir und anderen zum Segen ist. Trachte auf nach dem, was droben ist. Denn dein Bürgerrecht ist im Himmel. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Es ist bemerkenswert, wenn man Hebräer 11 liest und dann schaut in die, man sagt so, die Ahnengalerie derer, die vor uns im Glauben waren. Eins wussten sie, dass sie hier auf Erden Pilger sind, dass sie hier nicht ihr Bürgerrecht hatten, sondern sie suchten die bleibende Stadt, die Gott, der Vater, selber gebaut hat. Das war ihre Herzensausrichtung. Lasst uns das wieder von Neuem vor Augen haben, dass wir die bleibende Stadt suchen. Das, was dir mal gehören wird, wenn du den Anfang vom Petrusbrief liest, ist erstaunlich. Gott wird dir Dinge geben, die dir dann wirklich gehören. Hier auf Erden verwaltest du Dinge. Dort im Himmel wirst du Dinge bekommen, die dir gehören, die dann dein sind. Wusstest du das? Deswegen investier dich in den Himmel. Hier werden wir eines Tages ausziehen müssen. Es ist einfach so. Und wenn du weißt, du musst ausziehen, naja, dann fängst du nicht an, dir noch eine neue Küche zu kaufen, also in Anführungsstrichen. Gell? Du schaust dann eher, okay, was für eine Küche könnte ich dort in der neuen Wohnung mir einbauen. Gell? Und wirst dich darin investieren. Ein Volk des Eigentums, heißt es hier. Ein Volk des Eigentums. Wessen Eigentums? Gottes Eigentum. Ah, ein Eigentum tut man sich erwerben. 1. Petrus, Kapitel 1, 18 bis 19. Da heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses, losen und unbefleckten Lammes. Er hat bezahlt für dich. Boah, ich glaube früher zur Zeit, wo man Sklavenhandel kannt hat, war der Blick noch viel klarer dafür, dass jemand einen anderen gekauft hat. Gut, sagen wir mal, in der Bundesliga ist es ähnlich. Und es werden hohe Preise bezahlt, aber es wird nie der Preis bezahlt, was Gott für dich bezahlt hat. Und dort wird nur einkauft bei Leuten, wo man weiß, Mensch, die sind super, die geben großes Publicity und der kann rennen, und was er sonst für Fähigkeiten hat. Gott hat sich andere Leute gekauft. Das, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Er hat dich gekauft und somit ist er dein Herr. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Er hat dich erkauft, er hat dich ausgewählt, er hat dich zu einem königlichen Priestertum gemacht, er hat ein heiliges Volk sich gemacht, ein Volk, das ihm persönlich gehört. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Zu erzählen, wie Gott ist, zu erzählen seine Wohltaten. Ja, wem denn? Ja, jedem anderen, der vielleicht nur außen vor steht. Und auch den eigenen, dass es nicht vergessen. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, die Tugenden Gottes verkündigen, Tugenden etwas vorzüglich Herausragendes. Und sagst du, ja, aber niemand hat ja Gott jemals zuvor gesehen. Richtig. Die Bibel sagt es. Aber der Sohn hat ihn uns offenbart. Wenn du die Tugenden Gottes erzählen willst, dann schau in die Evangelien, mal ganz grob, ganz einfach vorzugehen. Und schau, was du an dem Herrn Jesus siehst. Schau, wie er redet. Schau, wie er handelt. Und erzähl es weiter. Und da war er mit vielen Männern in einem Schiff drin und das Schiff war schier am Untergehen. Wer kennt denn nicht heute die Stürme der Zeit? So wie der Mark am Eingang das erzählt hat. Und sieht denn nicht, boah, wir kommen um. Und dann kannst du sagen, ich habe gelesen in der Bibel, wie Jesus in so einer Situation drin war. Und er hat nur reden müssen und der Sturm war gestillt. Und der Wind legte sich. Oder er rettet sie durch das Wasser und durch den Sturm durch, wie auch immer er es macht. Aber er hat die Macht dazu. Die Tugenden Gottes, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Treue. Jesaja 43, 21 heißt es, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen, seinen Ruhm verkündigen, wie groß und mächtig der Schöpfer aller Dinge ist. Stelle ihnen den Herrn Jesus vor. Johannes 1, Vers 17 und 18 heißt es, dass er voller Gnade und Wahrheit ist. Ja, er wird dir die Wahrheit sagen, damit er sich deiner begnadigen, sich über dich erbarmen kann. Dass er dir gnädig sein kann, wenn du umkehrst. Voller Gnade und Wahrheit. Psalm 92, Vers 1 bis 3, den schlagen wir mal kurz auf. Da heißt es, Vers 1, ein Psalmlied für den Sabbat. Dann ist es auch prima, jetzt für den Sonntag. Gut ist dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Höchster, am Morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Am Morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Am Morgen deine Gnade verkündigen. Kennst du nur die Geschichte, als Jakob mit dem Mann ringt die ganze Nacht durch, wo er seinem Bruder Esau begegnen soll am nächsten Tag? Und da heißt es, und er rang mit einem Mann die ganze Nacht und er sagt, Jakob sagt zu dem Mann, ich lass dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Und er segnete ihn und sagte, du sollst von nun an Israel heißen. Er hat mit dem Herrn Jesus gerungen, dort. Und dann heißt es, so eine schöne Stelle, da heißt es, und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, darum hat er den Ort Pniel genommen. Und die Sonne ging ihm auf. Was für eine wunderbare Geschichte. Menschen, die ringen mit Gott. Ich lass dich nicht, bevor du mich segnest. Am Morgen deine Gnade. Und die Sonne ging auf. Das sehen wir noch an der Stelle, wo, ich glaube, David ist es, wo er nach Hebron kommt. Wird es auch nochmal beschrieben. Die Sonne ging auf. Und in den Nächten deine Treue. In den Nächten. Gott ist treu, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und er macht es wirklich. Daher sagt der Psalmist hier, am Morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Du kannst Menschen von der Treue Gottes berichten und du kannst ihnen von der Gnade Gottes berichten und du hast es selber in deinem Leben erfahren. Denn deine Gnade ist groß über mir. Psalm 86, Vers 10, glaube ich. Denn deine Gnade ist groß über mir. Stell ihnen den Herrn Jesus vor. Gott ist heilig, er ist allmächtig, ein Herrscher, ein herrlicher Schöpfer, ein gerechter Richter. Gott wird auch richten. und die Liebe Gottes, die jede Vernunft übersteigt. Das können wir gar nicht beschreiben mit unseren Worten. Die Treue Gottes. Um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Der dich aus der Finsternis berufen hat. Du kannst jemand erzählen, wie Gott dir vergeben hat. Ich weiß, manchmal habe ich komische Ideen gehabt und ich frage dann immer, die Heidi, ist das gut? Und dann sagt sie, ja, okay. Und dann hat die mal die Idee, ja komm, man kann doch morgens um 4 Uhr machen die Diskotheken zu und dann nimmst du jetzt ein bisschen Tee mit und stellst dich da so bei den Graden, was wir jetzt gerade haben, einfach in die Nähe. Florian war mal dabei, der Axel war mal dabei und so. Lass uns da hinstehen und die Leute von Jesus erzählen. Und einmal bin ich dran gestanden und da kommt ein Paar und schaut mich an und sagt, warum stehst du jetzt hier? Hä? Einer war mal interessant, der hat mich gesehen, der hat also ungefähr so weit wie vom Ausgang her, der hat mich anbrüllt und angeschrien und wie blöd ich bin und so und wie kann ich zu dieser Zeit hier stehen? Als er dann da war, konnte man ganz normal reden, das war gut, dass die Strecke so weit war. Er hat sich abreagiert und dem Pärchen konnte ich sagen, weißt du, Gott hat mir ein neues Leben gegeben und ich möchte dir und möchte es euch weitergeben und möchte euch davon was abgeben. Lass dir Mut machen. Manchmal schenkt Gott solche Gelegenheiten. Erzähl davon, ja. Ihr kennt den, wie nennt man, Gazarena. Der besessen war, der diese Legion an Dämonen an sich hatte. Die Leute haben ihn gefesselt mit Stricken, das hat nicht geholfen, mit Ketten, die hat er zerrieben. Und er war Tag und Nacht in den Grüften. Und dann kommt Jesus. Und der Mensch rennt zu ihm. Und die Dämonen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und sie zittern vor Furcht. Und Jesus schickt sie in die Herde eine Herde voller Schweine. 2000 Stück Schweine, die dann den Abhang unterstürzen. Und der Mann sagt zu Jesus, lass mich mit dir mitgehen. Und dann sagt Jesus zu ihm was ganz Interessantes. Er sagt, Markus 5, Vers 19, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Geh in dein Haus zu den Deinen. Und er ging ins ganze Umfeld der 10 Städte und hat jedem berichtet, was Gott Großes an ihm getan hat. Sein wunderbares Licht, er hat dich in sein wunderbares Licht gestellt. Dieses wunderbare Licht ist Jesus selber. Ich bin das Licht der Welt. Und wenn du an den Himmel denkst, an was denkst du als allererstes? Es sind ein paar Brüder letztens zusammengestanden. Und ich sag's euch, den ich als allererstes sehen will, das ist der Herr Jesus. Ich möchte den sehen, der mir dieses Leben geschenkt hat. Der mich trägt von klein auf bis zu dem heutigen Tag. Ich möchte den sehen, von dem ich lese und von dem ich fasziniert bin, von seiner Freundlichkeit und Güte und seiner Erbarmen mir gegenüber. Gestellt in sein wunderbares Licht. Mensch, lasst euch Mut machen, von Neuem den Herrn Jesus zu suchen, in seinem Wort die Gemeinschaft der Geschwister zu suchen, zusammen zu sein. Es werden bittere Zeiten kommen, die Bibel sagt es uns klar. Lasst dir Mut machen, Jesus vor Augen zu haben. Ihn vor Augen zu haben. Kommt zum Schluss. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Bedenk, woraus der Herr Jesus dich gerettet hat. Petrus fasst es so ganz kurz zusammen, bedenke es. Da war vorher nichts bei dir. Du warst, hast keinerlei Anrechte gehabt an dem Volk Gottes. Keinerlei Anrechte. Die Bedingung ist die neue Geburt. Eine neue Schöpfung. Einst nicht ein Volk, jetzt Gottes Volk, zu Gottes Volk gehörend. Einst nicht begnadigt. Nicht begnadigt. Nicht begnadigt bedeutet, der Zorn Gottes liegt auf dir. Jetzt aber begnadigt. Du bist ein Begnadigter von Gott selber, von dem, der der Gesetzgeber ist, dem, der jeden Mensch, dem jeder Mensch Rechenschaft zu geben hat. Er hat dich begnadigt in seinem großen Erbarmen und in seiner Liebe. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Amen.